Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wer kennt es nicht, das bekannte Adventslied »Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst.« Die Melodie, eigentlich eine Kantate, stammt von Georg Friedrich Händel, der deutsche Liedtext von dem evangelischen Theologen Friedrich Heinrich Ranke. Letzterer verbindet eine alttestamentliche Prophetie aus dem Buch Sacharja kunstvoll mit den neutestamentlichen Berichten über den Einzug Jesu in Jerusalem. Und in der Tat weist Sacharjas Prophetie sowohl auf das erste als auch auf das zweite Kommen Jesu hin. Noch einmal wird uns in dieser Sendung Sacharjas Prophetie beschäftigen. Das heißt, wir beginnen gleich mit Sacharja 9, Vers 9 und werden uns dann bis zum Ende des Kapitels durcharbeiten. Schön, dass Sie sich dafür Zeit nehmen. Herzlich willkommen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal den bekannten Vers 9 aus Sacharja 9 vorlesen, um den es in der letzten Sendung schwerpunktmäßig gegangen ist. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Bereits in der vorigen Sendung zum Buch Sacharja habe ich gesagt, als Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog, war das eigentlich nicht der Triumphzug eines Königs, der auf dem Weg zur offiziellen Krönung ist. Das war kein triumphaler Einzug. Vielmehr war es im Grunde der Beginn eines Auszugs. Jesus bereitete sich darauf vor, aus dieser Welt herauszugehen. Als Jesus auf dem Esel nach Jerusalem ritt, bereitete er sich auf seinen Tod vor. Wichtig ist mir zu betonen, dass das nicht nur eine theologische Deutung ist, die auf einem historischen Ereignis beruht, sondern dieser Vers hat mit uns ganz persönlich zu tun. Denn Jesus wird wiederkommen. Bis dahin hatte und hat die ganze Welt viel Zeit, sich zu entscheiden, wie sie sich zu Jesus stellt. Denn wenn es um Jesus geht, dann muss man sich entscheiden. Jeder einzelne Mensch muss sich entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, ob wir Jesus annehmen oder ablehnen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir an ihn glauben oder nicht. Fest steht, eines Tages wird Jesus wiederkommen. Dann kommt er zwar auch, um zu richten, aber Jesus kommt auch wieder, um Frieden in die Welt zu bringen. Das sagt Sacharja in Vers 10. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde. Hören wir noch einmal den Anfang des Verses. Gott spricht durch den Propheten Sacharja: Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Ephraim steht hier für das Nordreich Israel und Jerusalem für das Südreich. Die Bewohner des Nordreiches wurden von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt und die Bewohner des Südreiches von den Babyloniern. Auch wenn hier zwei Königreiche genannt werden, so sind die Israeliten doch ein Volk. Und unter der Herrschaft von Jesus Christus werden sie eines Tages wieder vereint werden. Gott sagt hier, dass er die Wagen und Rosse wegtun und den Kriegsbogen zerbrechen wird. Diese Waffen, dieses Kriegsgerät, steht stellvertretend für alle Arten von Waffen. Gott will an dieser Stelle deutlich machen, dass das Volk Israel eines Tages keine Waffen mehr brauchen wird, um sich zu verteidigen und in Frieden leben zu können. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass wir davon heute noch weit entfernt sind. Weiter sagt Gott, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Auf dieser Erde wird es nie wirklichen Frieden geben, bis Jesus wiederkommt und Frieden schafft. Mich schaudert es immer wieder, wenn mächtige Politiker versprechen, in der Welt Frieden schaffen zu wollen. Sind sie sich denn nicht darüber im Klaren, dass sie dazu gar nicht in der Lage sind? Nur Jesus Christus kann der Welt Frieden bringen. Deshalb gibt es auch auf der ganzen Welt immer noch Armeen. Und ob wir es wollen oder nicht, meiner Meinung nach müssen wir weiterhin vorbereitet sein und uns verteidigen können. Aber kein Krieg wird uns je den wahren Frieden bringen. Kein Mensch kann echten Frieden bringen. Nur Jesus Christus kann Frieden auf diese Erde bringen und alle Ungerechtigkeit beenden. Und das wird erst dann passieren, wenn er auf diese Erde zurückkehrt. Immerhin, wir können versuchen, von seinem Frieden angesteckt, Friedensstifter zu sein. Doch die realistische Erfahrung in dieser Welt ist, Frieden auf der ganzen Welt zu schaffen, das wird uns nie gelingen. Aber, wie ich eben schon sagte, wir müssen bereit sein, uns zu verteidigen. Denn wir leben in einer schlechten Welt, in einer Welt voller Sünde und Ungerechtigkeit. Wir singen zwar, alle Menschen werden Brüder und sprechen von der Völkergemeinschaft, aber davon steht nun wirklich nichts in der Bibel. Die einzige Gemeinschaft über die Grenzen der Völker hinweg, die es auf dieser Erde gibt, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Es ist die Gemeinschaft derjenigen, die an Jesus Christus glauben und durch sein Blut erlöst sind. Ich weiß, dass ich mich mit solchen Worten nicht sehr beliebt mache, aber ich halte sie für nötig. Nach meiner Erfahrung gibt es manche Wahrheit, die uns nicht schmeckt, die aber doch zum Heil oder gar zur Heilung dient. Das ist vergleichbar mit einer sehr persönlichen Erfahrung, die ich machen musste, als mir mein Arzt Medikamente gegen Krebs verordnet hat und mich mehrmals operierte. Das war wahrhaftig kein Spaß, und ich hätte gern darauf verzichtet. Aber das war die einzige Möglichkeit für mich, wieder gesund zu werden. Und der einzige Weg zum Frieden für diese Welt ist durch Jesus Christus. Ob uns das gefällt oder nicht, so ist es. Das ist wirklich alternativlos. Es gibt keine andere Möglichkeit. Echten Frieden gibt es nur durch Jesus Christus. In unserem Bibeltext aus Sacharja 9 geht es nun weiter mit Vers 11. Gott spricht, auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Gott spricht hier zu denen, die ihn in der Gefangenschaft suchen. Diesen Vers kann man meiner Meinung nach nur geistlich auslegen. Ich wiederhole ihn noch einmal. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Die Menschheit kann nur durch das Blut des Bundes erlöst werden. Im alten Israel war das Blut des Bundes das Blut der Opfertiere. Tiere mussten sterben für die Sünde der Menschen. Das war der alte Bund, also der Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hatte. Für uns heute ist das Blut des Bundes das Blut des neuen Bundes, nämlich das Blut von Jesus Christus. Weil Jesus Christus für uns gestorben ist, können wir Vergebung der Sünden haben. Wenn wir an Jesus glauben, vergibt uns Gott. Wir Menschen sprechen viel von unserer Freiheit und Unabhängigkeit. Gerade in der westlichen Welt sind wir der Meinung, wir hätten alle erdenklichen Freiheiten. Viele Menschen von heute erkennen nicht, dass sie eigentlich Gefangene sind. Wir sind nicht so frei, wie wir meinen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir unter die Sünde verkauft sind. Wir Menschen sind Sklaven der Sünde. Jeden Tag hören wir viel von Freiheit und Unabhängigkeit, obwohl wir eigentlich Gefangene sind. Über die Jahre habe ich zum Beispiel hunderte von Zuschriften von ehemaligen Drogenabhängigen erhalten, die jetzt frei sind von ihrer Abhängigkeit. Doch wie sind sie frei geworden? Durch das Blut Christi, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind frei geworden, weil sie sich an Jesus gewandt haben und ihn gebeten haben, sie zu befreien. Nur er allein kann uns wirklich frei machen. Jesus allein kann Gefangene befreien, aus der Grube, in der kein Wasser ist, wie es in unserem Bibelvers heißt. Diese Wendung weist auf Zisternen hin, die in Felsen gehauen wurden, um in ihnen einen Wasservorrat anzulegen, die aber bei Hitze auch austrocknen konnten. Dann boten sie einen guten und sicheren Zufluchtsort. Dort in den trockenen Zisternen scheinen sich die Zurückgebliebenen versteckt zu haben, ein kleines Häuflein Menschen voller Angst entdeckt zu werden. Diesen verängstigten Israeliten bringt der Prophet nun gute Botschaft von Gott. Ich lasse deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kommen wir nun zu den Versen 12 und 13. So kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland und will dich zum Schwert eines Riesen machen. Gott kündigt hier nicht nur für das Ende der Zeiten den Frieden durch seinen Sohn Jesus Christus an, er verkündigt auch den Israeliten in der Gefangenschaft die Befreiung. Er ruft sie dazu auf, aus den Verstecken in die Festungen zurückzukehren. Offensichtlich bedeutet das auch echten Kampf. Gott sagt schließlich, ich habe mir Juda zum Bogen gespannt. Juda wird zusammen mit Israel gegen Griechenland kämpfen. Die Gefangenschaft des Volkes Israel wird sich wenden. Das sagt der Prophet hier voraus. Es dauert zwar lange, bis sich das in dieser Form erfüllte. Man kann davon ausgehen, dass Sacharja auf die Aufstände der Makkabäer blickt. Vorher war das Volk Israel sehr bedrängt. Alles schien zwecklos, aussichtslos. Da waren es zuerst wenige Männer, die den Mut zum Widerstand hatten. Aber in einem Kampf über 25 Jahre hinweg hatten sie schließlich doch Erfolg und siegten gegen den griechischen Herrscher Antiochos Epiphanes. Interessant in Vers 12 ist die Wendung, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Im Grunde spricht der Prophet hier von uns Christen, und zwar egal, in welcher Situation wir uns befinden. Vielleicht sieht es ja, menschlich betrachtet, ganz aussichtslos aus. Doch wie auch immer unsere Gefangenschaft aussieht, wir sind auf Hoffnung gefangen. Denn Gott hat uns die Befreiung fest zugesagt. Er hat sie uns versprochen. Von daher haben wir begründete Hoffnung. So sind wir auf Hoffnung gefangen. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit den Versen 14 und 15. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz. Und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Der Herr Zebaoth wird sie schützen, und die Schleudersteine werden fressen und niederwerfen und Blut trinken wie Wein und voll davon werden wie die Becken und wie die Ecken des Altars. Das ist, wie ich meine, ein Bild dafür, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. In diesen Versen wird man das Gefühl nicht los, dass es noch viel zu ergründen gibt und vieles noch auf seine Erfüllung wartet. Gott wird sein Volk schützen und für sein Volk kämpfen. Dieser Kampf wird ein blutiger sein, aber Gott wird die Oberhand behalten. Mir scheint, der Prophet spricht hier von jener Zeit, in der die Herrschaft Gottes sichtbar werden wird. Und das nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Und auch wenn Gottes Herrschaft auf der ganzen Welt sichtbar werden wird, wird er dann sein Volk Israel herrlich machen. Wir lesen in Vers 16, Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volks, denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Der Ausdruck zu der Zeit kommt im 12. Kapitel des Propheten Sacharja noch mehrfach vor. Diese Wendung weist auf den sogenannten Tag des Herrn hin. Das ist der Tag, an dem Jesus auf die Erde zurückkommt. Dann wird für alle sichtbar werden, dass Gott der Herr ist, der Gott Israels. Er wird seinem Volk helfen. Und wie ist die Situation heute? Nun, allein die Tatsache, dass es dieses Volk trotz aller Verfolgungen noch gibt, ist schon ein Wunder der Geschichte. Aber das kann man nur sehen, wenn man die Augen dafür öffnet. Am Tag des Herrn aber kann man die Augen nicht mehr davor verschließen, dass Gott seinem Volk hilft. So mächtig wird seine Hilfe sein. Und dann wird Israel herrlich sein. Wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen, sagt der Prophet Zacharja. Man könnte auch sagen, dass Israel schimmern und glänzen wird wie Kronjuwelen. Denn sein Volk ist bei Gott nicht vergessen. Nein, in seinen Augen ist es kostbar. Davon schreibt auch der Prophet Maleachi. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Zu dieser Zeit wird der Herr die Gerechten zu Ehren bringen, dass sie leuchten wie die aufgehende Sonne. So sagt es Maleachi im gleichen Kapitel. Und dabei spricht er von den Gottesfürchtigen in Israel, genauso wie von denen aus den anderen Völkern. Zacharja aber spricht hier von der kommenden Herrlichkeit Israels. Und nun lesen wir noch den letzten Vers des 9. Kapitels aus dem Propheten Zacharja, also Vers 17. Denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld? Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Jungfrauen. Dieser Vers beginnt mit einem großen Staunen über Gott. Wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld? Es ist die Güte dessen, der kommt. Die Güte dessen, der ganz anders kommt als Alexander der Große. Alexander der Große war nicht für seine Güte bekannt. Er war grausam, brutal und voller Stolz. Aber unser Herr Jesus ist gering und demütig. Aber er ist auch groß. Doch nicht in seiner Stärke oder Pracht. Jesus ist groß in seiner Güte. Er ist groß in seiner Huld, in seinem Erbarmen. Allerdings, diese Größe Jesu können wir bis jetzt nur im Glauben sehen. Jesaja schrieb ganz richtig über das erste Kommen Jesu. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Das Kreuz war nicht schön anzusehen. Es war furchtbar und grausam. Ein schrecklicher Tod. Nichts, was uns gefällt. Aber die Augen des Glaubens sehen die Liebe Gottes darin. Die Liebe des Gottes, der seinen einzigen Sohn hingibt, für uns. Gott hat seinen Sohn in den Tod gegeben, damit wir leben können. Jesus wurde niedrig, damit wir erhöht werden können. Er wurde schwach, damit wir stark sein können. Doch bis heute ist das mit bloßen Augen nicht zu erkennen. Nur der Glaube kann das sehen. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle das sehen. Wie groß und herrlich wird Jesus dann sein? Wir denken, dass es hier auf der Erde schon große, mächtige und schöne Menschen gibt, aber das wird dann alles verblassen. Denn Jesus wird offenbar werden als der Größte, der Mächtigste auf der Welt, ja im ganzen Universum. Und an seiner Größe und Huld haben auch wir Anteil bekommen, wenn wir an ihn glauben. Das ist doch zum Staunen, oder? Vers 17 beginnt auch mit dem Staunen und mit dem Lobpreis über Gottes Größe und Huld. Und weiter heißt es, wie zur Beschreibung von Gottes Größe, Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Jungfrauen. Es ist gut, wenn wir diesen Satz einmal in der Elberfelder Übersetzung hören. Das Getreide lässt junge Männer gedeihen und der Most Jungfrauen. Es geht also um den Most, um den frisch gepressten Traubensaft. Das ist ein Saft, der nicht betrunken macht. Schließlich hatte er noch keine Zeit zum Gären. Das Getreide lässt junge Männer gedeihen und der Most Jungfrauen. Hier wird gesagt, dass es reichlich zu essen geben wird. Dafür steht das Korn. Und es wird reichlich und gute Getränke geben. Dafür steht der Most. Es gibt nicht nur keine Hungersnot. Nein, es wird richtig gute, nahrhafte Speisen geben, so dass die jungen Leute nicht einfach nur heranwachsen, sondern die jungen Leute werden richtig aufblühen. Deshalb verwendet Zacharja hier die Worte sprossen oder gedeihen. Eine Zeit unvorstellbarer Fülle wird das sein und eine Zeit großer Freude. Fülle und Freude, das sind die Kennzeichen des kommenden Gottesreiches. und das werden wir erleben, wenn Jesus wiederkommt. In dieser Sendung haben wir das 9. Kapitel aus dem Buch des Propheten Sacharja abgeschlossen. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel geht es mit Kapitel 10 weiter. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.